Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Manu, ich bin hier zuständig für die Brettspiele, wie ihr vielleicht schon wisst. Und deswegen bin ich nach Essen gefahren zur Brettspielmesse 2014, die einfach nur Spiel heißt, Spiel 14. Und habe mir das mal angeschaut, wie verhält sich das dort, wie sind die Leute dort, was gibt es dort für Spiele und wie unterscheidet sich das Ganze eigentlich von der Gamescom. Das habe ich mir angeschaut und möglich gemacht habt ihr das. Vielen Dank, vielen, vielen Dank an dieser Stelle für alle, die bei Patreon was eingeworfen haben. Bei unserer Crowdfunding-Geschichte auf www.patreon.com/insertmoin haben wir darum gebeten, ein bisschen was ins Sparschweinchen zu werfen, damit wir solche Aktionen durchführen können, damit wir vor Ort von Messen auch berichten können. Vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt zur Folge. Ich habe mir nach dem zweiten Messetag die zwei Kollegen geschnappt vom Bretterwisser-Podcast, ein ausschließlicher Brettspiel-Podcast. Da habe ich mit Arne und René mich direkt an der Messe hingesetzt und wir haben unsere Eindrücke zusammengefasst. Was haben wir schon angespielt und wie hat die Messe auf mich gewirkt? Das hat die Jungs vor allem interessiert. Viel Spaß bei der Folge und natürlich ist das nur ein kleiner Ausschnitt von den Erlebnissen, die wir da auf der Messe gemacht und gesammelt haben. Ich habe viele Brettspiele mitgebracht und es wird natürlich auch in Zukunft weiterhin Brettspiele geben und Brettspiele im Podcast auftauchen. Kommentiert doch bitte ernsthaft nochmal unter den Kommentaren, ob ihr das eher begrüßt, dass wir das im Rahmen von Insert Moin machen oder ob euch das eher nervt und euch so gar nicht interessiert. Würde mich jetzt persönlich interessieren, auch wenn Daniel und Micha mich natürlich immer so zum Spaß ein bisschen damit foppen. Aber ist das wirklich ein Thema, was euch interessiert oder nicht? Oder würdet ihr es eher begrüßen, wenn die Brettspiele komplett ausgelagert sind, als eigener Podcast zum Beispiel? Gebt uns das Feedback und jetzt viel Spaß mit der Folge und den Eindrücken von der Messe 2014. Tschüss.
Ja, wir sitzen jetzt hier, der Arne, der Manu.
Hallo.
Ja, Tag.
Und ich, der René. Wir sind gerade vom Asmodee-Presse-Event gekommen, der hier im Kongresshotel Atlantic
gemacht wurde. Jetzt finden sie uns alle.
Ist doch geheim.
Das war doch eine geheime Messe.
Piep. Ja, wir haben uns Spiele angeschaut. Welche Überraschung.
Echt? Von Asmodee.
Aber damit hat man ja eigentlich auch schon die Hälfte der Messe. Also ja, wenn man in die Messehalle reinkommt, ist ja sowieso Spiele. Eigentlich die Viertel Asmodee. Der Messe ist Asmodee oder Zugehörige wie Queen Games.
Und ich wollte erstmal den Manu vorstellen überhaupt.
Ja, stimmt. Hallo.
Das ist Manu. Der macht auch Podcast.
Ja, ich war ja auch schon mal zu Gast bei euch.
Nee, war es noch gar nicht.
Nee, ihr wart bei mir zu Gast.
Teile von uns waren bei dir.
Genau. Ja, ich mache ja einen Videospiel-Podcast und bei Brettspielen habe ich Matthias oder auch euch dabei und Guido. Genau, wir machen ab und zu auch Brettspiele bei Insert Moin.
Und stößt dagegen auf harte Kritik.
Eine kleine, wie das gallische Dorf. Die Brettspieler sind das gallische genau, Dorf bei der Videospiel.
Wir sind überall, genau. Und Manu ist das erste Mal hier auf der Messe?
Ja.
Und was sind so erstmal deine Eindrücke?
Also Spielemessen sind mir jetzt ja nicht ganz unbekannt. Ich kann es immer nur mit der Gamescom dann direkt vergleichen.
Ja.
Und sind schon ein paar Parallelen, aber auch einfach eine ganz andere Stimmung. Also diese Stände sind weniger laut, ja, weil Brettspiele einfach nicht so
lärmen. Die Würfel.
Die machen nicht so Lärm. Und bei der Gamescom hast du halt riesige Bassbooster und Shows auf der Bühne, wo sie T-Shirts werfen.
Jeder
will
den anderen übertreffen.
Ja, und jeder wird übertroffen.
Das flimmert wahrscheinlich auch mehr.
Ja, und halt abgedunkelte Hallen und laut und Krach und Nebelwerfer und schlag mich tot.
Obwohl, wir haben ja ein Computerspiel hier gesehen. Also ein Trailer für ein Computerspiel.
Ja, genau, stimmt. Und hier ist es relativ ruhig im Vergleich. Also es ist schon auch ordentlich voll. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Selbst an dem Donnerstag heute ist die Halle eigentlich voll.
Lass dir sagen, es wird noch richtig voll.
Und am Wochenende mag ich mir das gar nicht vorstellen.
Also Samstag wird es richtig brechen.
Was damit zusammenhängt, vermute ich einfach, dass es halt eine Verkaufsmesse ist. Also das ist für mich der größte erkennbare Unterschied, dass die Leute hier wirklich mit Schubkarren, Bollerwagen und riesigen Rucksäcken rumlaufen, um sich irgendwie 5, 6, 10 oder 15 Brettspiele zu kaufen.
Ja, das hat manchmal, dass viele Leute aus dem Ausland kommen und dort Brettspiele gar nicht zu bekommen sind. Deswegen fahren die nach Essen und laden sich irgendwie die Hucke voll und ordern eine Spedition oder sonst was.
Ja, aber viele Familien, das sieht man auch irgendwie. Ja, okay. Familien mit Kind, die dann irgendwie halt anfassen, anspielen und dann gleich kaufen.
Ja, der Ersteindruck, finde ich, ist immer relativ stark.
Ja, total. Und es sind ja nicht nur Publisher hier. Also es ist ja nicht nur eine reine Ausstellermesse und nicht nur Business, sondern eben, wie ich gesagt habe, viele Familienmitglieder
und Händler.
Und Händler vor allem, das meine ich. Da, du kriegst ja auch Cosplay-Ausrüstung hier. Gut, das gibt's auf der Gamescom auch, also Verkleidungen. Und aber hier gibt's ganz viele so Einzelhändler, die dann bis zur Decke gestapelt Brettspielschnäppchen verkaufen.
Oder Met,
genau. Ja, das ist so dieser Rollenspielbereich.
Ja, genau. Da gibt's ja auch Zubehör und Stofftiere und allem Möglichen. Aber das ist so, was unter Merchandise bei der
Gamescom auch existiert. Ist ja auch eine Comicmesse. Ja. Aber die wird von den Brettspielern halt immer meistens so eher links liegen gelassen.
Ja. Belächelt,
ja. Weil wir halt, ja, wir stecken halt nicht in der Comic-Szene drin. Ich weiß nicht, welchen Stand die in der Comic-Szene hat, die Messe. Hier.
Jo.
Und wie viele Überschneidungen es da gibt.
Das sind aber zwei separate, also man kriegt von den Comics nichts mit, wenn man nicht
was mitkriegen will. Also ich bin heute mit René durch die Halle 2 gegangen und da habe ich gesagt, guck mal, da signieren sie gerade Comics. René hat nur gesagt, Comics sind ganz schön teuer geworden.
Ja. Das war unsere Erfahrung zu Comics.
Ja, und der größte Unterschied ist halt, dass der Hauptteil der Stände hier sind offene Tischflächen, um die Spiele auszuprobieren.
Ja.
Das bei der Gamescom gibt's halt diese paar Terminals dann und die sind irgendwie bildlicher bei den, also du hast dann halt so eine Armeeanlage für Kriegsspiele, wo du dich dann irgendwie so im Schützengraben liegst und spielst, oder bei Horrorspielen liegst du im Krankenzimmer.
Bei Pegasus gibt's ja auch so ein Rockband auch.
Also ja, das stimmt.
So ein Verstärker. Aufbau.
Aber hier ist es eigentlich in erster Linie Regal mit Spielen und Tische.
Und Tische, ja. Hauptsache Tische.
Also um die Spiele wirklich auszuprobieren. Weil, das ist mir eben auch aufgefallen, bei der Gamescom gehst du an den Terminal hin, spielst kurz 10 Minuten so ein Actionspiel oder ein Rennspiel irgendwas an und dann
Demo
hast du,
durch,
ja. Du hast einen ganz guten Eindruck nach einer Demo von 10 Minuten, ob das ein Spiel für dich ist, wie sich's anfühlt, wie die Grafik ist, ob das eine Stimmung hat, die dir gefällt. Und das finde ich bei den Brettspielen extrem schwierig.
Ja, also du hast hier noch die ganzen Erklärbären, die auch immer da rumrennen müssen.
Ja, und du kannst ein Brettspiel nicht innerhalb von 10 bis 15 Minuten erfassen, finde ich.
Ja.
A, hast du ganz oft schlechte Erklärer, die anfangen dir zu sagen, zieh erstmal 5 Karten in der ersten Runde und dann steht man so da und sagt, ja, jetzt sag mir doch erstmal, um was geht's.
Erklärer hängt da relativ viel. Also ich hatte letztes Jahr zum Beispiel eine Erfahrung mit einem Mattel-Erklärer, der war so schlecht, dass das Spiel halt hinten raus nicht funktioniert hat.
Und wenn du wirklich was anspielen musst, musst du dir halt 1 Stunde bis 1,5 einplanen. Wenn du ein komplettes Spiel spielen willst und nach einer Hälfte abbrechen, ist auch unbefriedigend. Wenn du dann Leute dabei hast, die wirklich nur zum Spielen herkommen.
Wenn du viel sehen willst. Ja. Also, du bist jetzt ja nur einen Tag hier. Also René und ich sind mit mir.
Ja, 2. Ich war ja gestern
auch. Ja, du warst gestern auch hier. Aber wenn man mehrere Tage ist, dann kann man das ein bisschen entspannt halten.
Aber man muss sich mehr Zeit mitnehmen als bei Videospielen. Das war jetzt so der größte Eindruck, den ich mitgenommen habe. Und ich finde es aber nach wie vor, nach einmal Brettspiel spielen, auch wenn ich abends oder so ein Brettspiel spiele, hast du noch nicht den kompletten Eindruck. Dann hast du mal so ein Gefühl und weißt, was du nächstes Mal besser machen willst. Und dann musst du nochmal spielen und dann in unterschiedlicher Konstellation. Also ich finde, dieses einzuschätzen, was ist jetzt ein gutes Spiel, was nicht, finde ich extrem schwierig. Du kannst eigentlich echt nur nach dem Bauchgefühl gehen.
Ja.
Gefällt dir die Optik, gefällt dir das Thema, gefällt dir der Autor.
Ja, genau. Das Bauchgefühl ist ganz, ganz wichtig.
Einfach Bauchgefühl gucken. Deswegen ist es auch immer schwierig, wenn du so, also ich hatte letztes Jahr zum Beispiel so ein Ugo entdeckt, das war so ein Stichspiel. Das hat mir super gut gefallen. Das tauchte denn mal auf dieser Fairplay-Liste auf. Also es gibt halt während dieser Messe so eine Charts-Liste, so eine Hotness-Liste oder was der heiße Scheiß gerade ist. Und dann tauchten halt mal ab und zu mal so Spiele auf. Dann geht man da mal hin zum Stand und das hat mir dann gut gefallen. Das war wirklich ein Blindkauf. Und da habe ich dann immer persönlich ein bisschen Bauchschmerzen. Aber es hat mir gut gefallen und
Das muss man ja nochmal betonen. 850 Neuheiten. Also wir waren ja gestern auf dieser Neuheitenshow. Da ist ja nur ein Bruchteil und in der Presseerklärung stand 850 Neuheiten. Oder
pervers. Wie viel du spielen musst pro Tag?
Ich habe einen täglichen Podcast und könnte jeden Tag über ein Brettspiel reden. Dann wird zwar keiner mehr zuhören.
Och, dann würde sich deine Zielgruppe.
Aber überlegt euch das mal, wir würden uns jetzt hinsetzen und jeden Tag ein Brettspiel verpodcasten. Es würde trotzdem nicht reichen, um alle anzuspielen. Das ist pervers. Also es ist einfach nur pervers.
Ja, das ist mit den Videospielen. Da ist schon ein krasser Unterschied stellenweise. Also wenn man sich irgendwie so eine Gamescom vorstellen würde und da würden 850 neue Spiele rauskommen, das wäre ja auch irgendwie.
Ja, ich glaube, die Zahl ist wahrscheinlich relativ ähnlich. Also echt, Videospiele kommen auch so viele raus, ja.
Okay.
Aber da hast du dann so, okay, das Genre interessiert mich gar nicht.
Und ja, das hast du
hier auch. Ich war trotzdem überrascht, dass es so viele Brettspiele gibt. Der Matthias, kennt ihr von Bretterwisser?
Echt? Echt?
Der ist ja auch irgendwo vorbeigelaufen.
So ein hübscher, großgewachsener Kerl.
Blondes langes.
Der hat gesagt, dass er sich noch an einen Artikel aus der, nicht der Spielbox, sondern diese andere, Fairplay.
Oder Spielerei, Fairplay.
Fairplay. Da stand mal drin, was? 14 Neuheiten, wer soll das denn alles in 3 Messetagen spielen? Ja. Stand da mal irgendwie bei der ersten Essen-Messe oder so.
Es ist natürlich eine sehr internationale Messe halt auch. Also ich habe auch zu René gesagt, guck mal, hier gibt's da die Polen, die Russen, es gibt dann die Franzosen, also es ist sehr viel französisches Publikum hier.
Das ist auch eine große Brettspielszene
halt. Ja, es ist ja auch alles eine große Szene, aber dieser ganze, das wächst halt irgendwie alles gerade so richtig zusammen, habe ich das Gefühl. Also es werden nicht nur deutsche Spiele vorgestellt, sondern wirklich alles.
Ja. Ist auch die größte, klar.
Und man merkt halt eindeutig, dass wirklich gerade so die osteuropäischen Länder massiv auf den Markt drängen mit vielen guten neuen Sachen. Und nicht nur das Ganze zwischen Amerika und Deutschland aufgeteilt ist.
Ja, und Frankreich vielleicht noch. Und in Belgien vielleicht. Repos.
Aber das macht bei den Spielen ja, in der Regel ja auch. Jahr. Also die meisten Spiele sind ja auch übersetzt da. Bei Prototypen hat man jetzt ab und zu auch eine englische Version.
Ja, es gibt aber so Themen, die halt nicht nach Deutschland rüberkommen. Also wir hatten jetzt im Podcast, glaube ich, auch mal irgendwie darüber geredet, dass diese Superhelden-Themen einfach nicht im deutschen Markt funktionieren.
Ja, weil da die Comic-Kultur nicht so
gut ist. Genau, deswegen also... Kann man ja auch liegen lassen.
Oder ich habe ein Spiel gesehen, ein portugiesisches Spiel über einen portugiesischen Freiheitskämpfer. Das kannst du nicht mal adaptieren hier, weißt du?
Da kannst du dann irgendwie den bayerischen Freiheitskämpfer Franz Gruber oder genau.
Ja, aber wir sitzen jetzt hier gerade, also wir kommen gerade aus dem Esmodi Presse-Event und wollten wir nur kurz unsere Ersteindrücke vom Presse-Event machen.
Ich dachte von der Messe an sich,
aber. Ich finde,
Entschuldigung, ich habe den Podcast gesprengt.
Ja, länger ist ja. Immer diese Gäste.
Ich finde immer so, wie das so ist, ist das erste Mal auf so einer Messe. Also ich war ja letztes Jahr auch das erste, also
mein
quasi erstes Mal. Also ich hatte eine lange Pause und es war für mich auch alles neu und ja. Aber René wollte jetzt ja über seine Ersteindrücke reden. Wir haben halt ein paar Spiele gespielt, also.
Genau, wir haben angeguckt und gespielt. Angefangen hatten wir jetzt mit Looney Quest, wo wir alle ganz traurig sind, dass es noch nicht verfügbar ist.
Nee, Looney Quest wird dieses Jahr nicht mehr rauskommen. Matthias trauert auch schon.
Und der fiebert ja schon seit Anfang des Jahres.
Ja.
Richtig schöne Spielidee auf jeden Fall.
Genau, Looney Quest ist, wir haben ja schon ein paar Mal drüber geredet, das ist einfach wie so ein Jump'n'Run. Man kriegt so einen Jump'n'Run-Parcours und den muss man mit einem Filzstift quasi auf einer Klarsichtfolie nachmalen, die legt man da drüber und guckt, ob man, wie gut man war und wie viel XP man eingesammelt hat.
Genau. Die Schwierigkeit ist nur, die Klarsichtfolie liegt nicht auf dem Plan,
sondern
daneben, vor dir selber.
Das Level liegt quasi in der Mitte und alle müssen auf ihrer eigenen Klarsichtfolie, ich nenne es jetzt einfach mal so,
und direkt muss man sagen, man kann es eigentlich nicht erklären.
Naja.
Also, aber ich glaube, das Spielgefühl kommt nicht rüber, wenn man es erklärt und wenn man sagt, du musst da den Weg mal, also ein Jump'n'Run, dass du malen musst. Und
ja, natürlich ist es zeitbasiert, also der Druck kommt dann, dass du möglichst schnell diesen Parcours machst und je schneller du das machst, desto mehr Gefahr läufst du natürlich irgendwie gegen Wände zu rennen und Bomben einzusammeln.
Ja.
Und es hat wahnsinnig viele kleine kreative Ideen, um dir das Leben schwerer zu machen, den Gegner irgendwie Schikanen hinzuwerfen.
Es gibt dann auch verschiedene Arten von Level, also es gibt dann auch Bosskämpfe und Sachen, wo man irgendwas einsammeln muss.
Oder Sachen einkreisen.
Oder also praktisch schießen muss, wenn man Punkte auf das Tableau einfach nur macht und dann die Gegner versucht zu treffen. Also ganz viele unterschiedliche Elemente eingebaut.
Genau. Und es nimmt sich so Anleihen aus Jump'n'Runs, aber hat irgendwie trotzdem eine ganz eigene Spieldynamik. Also es hat jetzt nicht, ist jetzt keine Brettspielumsetzung von dem Super Mario-Spiel. So muss man sich nicht vorstellen. Es hat schon ein Eigenleben entwickelt, glaube ich.
Ja.
Auch wenn es vielleicht so angefangen hat von der Idee. Und es ist wahnsinnig ausbaufähig.
Ja.
Da die Karte in der Mitte kannst du frei bestimmen, welchen Schwierigkeitsgrad du möchtest. Und da wird es garantiert Ausbausets geben mit neuen Leveln. Und er hat uns so in leichte Level geführt und dann in schwerere.
Ja, die schweren Level waren schon ganz schön schwer.
Und es ist extrem lustig einfach auch, weil man dann der Reihe nach abarbeitet, wer wo dagegen rennt und was schafft und welche Laserbarriere nicht ausschalten konnte.
Ja, und dann
das ist sehr amüsant.
Einmal ist.
Und man kann sich gegenseitig gut mit Trash Talk.
Genau, es gibt dann halt auch noch so Power-Ups. Man kann Bananen beim Gegner aufs Spielfeld werfen. Oder der.
Die muss ein Plättchen auf dem Stift balancieren, während er malt.
Oder mit der linken Hand zeichnen, solche Sachen.
Oder mit einem steifen Arm.
Ja.
Also es gibt da schon schöne Gemeinheiten. Vor allem, ich finde die auch thematisch. Also bei der Banane muss ich sofort an Mario Kart.
Ja, sieht auch ganz genauso aus.
Die sieht auch ziemlich genau. Man wirft die dann so beim Gegner aufs Tablett, also aufs Papier.
Ja, schade, dass wir es nicht gleich mitnehmen konnten. Also das hätte ich jetzt sofort. Weil das ist ein Spiel perfekt Kinder. Mit Kindern, mit Erwachsenen, als Trinkspiel von mir
genau
aus.
Genau, mit Trinkspiel
gesagt. Ich trinke ja nicht mal.
Ich glaube, man könnte auch jedes Spiel zum Trinkspiel umbauen.
Ja, aber das eignet sich besonders gut.
Ja, du rennst gegen eine Bombe und musst einen trinken.
Es eignet sich deswegen, weil du halt dann noch unkoordinierter diese Stifte malst.
Ja, genau. Dann hatten wir, was hatten wir noch gespielt?
Oder angeguckt hatten wir uns noch Seven Wonders Babel.
Die vierte Erweiterung? Dritte, glaube ich. Die dritte große.
Cities, also, Leaders. Ja, die erste ganz große, ne? Die anderen waren ja nur so
Kartenpacks. Naja, also würde ich schon sagen, die dritte Erweiterung.
Genau, die dritte Erweiterung ist eine richtig große, die zum einen aus zwei Elementen besteht, aus zwei Modulen, die man hinzufügen kann, aber nicht muss. Mhm. Einmal den Turmbau.
Der namensgebende Babel, genau. Ja,
der quasi Regeln für alle Spieler ändert.
Genau, weil man gemeinsam an dem Turm baut und diese Regeln darf dann jeder entweder einsetzen oder die gelten für alle als negativ auch, ja.
Und wobei halt diese Regeln sich immer wieder überbauen, also man baut den Turm nach oben und die unterliegenden Regeln gelten dann nicht mehr.
Mhm. Eine schöne Mechanik und vor allem auch, dass je mehr du an dem Turmbau mitbaust, desto mehr Bonuspunkte kriegst du am Ende.
Dann das zweite Modul waren die großen Karten.
Große
die
Karten.
Riesige Karten.
Die richtige Größe für meine Hände.
Ja. Das sind die großen Projekte, wo dann auch alle wieder zusammenarbeiten müssen oder sollten.
Können.
Müssen.
Möchten.
Und das Projekt fertigzustellen. Und dann gibt es also, wenn das Projekt fertiggestellt wird, gibt es für alle, die teilgenommen haben, einen Bonus. Und alle, die nicht teilgenommen haben und das Projekt scheitert, kriegen einen Malus.
Mhm. Aber richtig ordentlich.
Ein bisschen Karten abwerfen, die sie schon ausgespielt haben. Oder kriegen negativ Siegpunkte oder müssen Siegpunkte abgeben. Also das war der Part, der mir fast noch besser gefallen hat als der Turmbau.
War eine gute Idee. Sehen die Karten super geil aus. Also wirklich wie so groß gezoomte, die sind ungefähr viermal so groß wie die kleinen Karten.
Ja, und ich hatte erst gedacht, das wären so Promokarten. Ja. Es gibt hier auf der Messe manchmal Spiele, die sind einfach richtig groß aufgezogen. Damit die halt mehr. Und
so
ich dachte,
so ein mannshohes Jenga
so. Oder Takenoko und riesiges. Aber ich dachte halt, das wären wirklich nur so Promokarten.
Ja, und dann
legte der sie so hin in den Spielplan. Ich dachte, okay, da war ich sehr überrascht.
Also. Ja, also wir haben es jetzt nicht gespielt, wir haben es uns nur erklären lassen und mal die Regeln angeguckt, aber wirkte so wie eine wirklich schöne Erweiterung, weil er auch gesagt hat, sie haben sehr viel Feedback bekommen, dass Seven Wonders halt nicht interaktiv genug sei für manche Spieler, weil jeder für sich so rumwerkelt.
Genau. Ja.
Und das ist jetzt ein Schwerpunkt, eben nochmal mehr Interaktion reinzukriegen. Ja, durch diese gemeinsamen Regeln, du baust quasi kooperativ, aber eigentlich auch gegeneinander.
Ja.
Und gerade bei diesen Bauwerken, wenn du dann, du kannst dann so die ganzen Ergebnisse vom Krieg dadurch zum Beispiel ändern.
Mhm.
Ja, da wird so ein Schutzwall oder sowas gebaut, da bauen dann alle mit, die nicht kriegen wollen.
Ja.
Und der vielleicht die Kriegsmacht hat, der versucht es dann irgendwie vielleicht eher zu verhindern oder so. Und dadurch können auch wieder eine ganz eigene Dynamik entstehen, die dann das Blatt wieder wenden kann.
Ja, aber Manu wollte dann unbedingt nochmal das Cash and Guns spielen.
Oh ja, die zweite Auflage.
Genau. Cash and Guns, dem Spiel liegen so Schaumstoffpistolen bei. In Lebensgröße, also in echt, also nicht in echt, aber die ziehen erstmal schon mal die Spieler, würde ich sagen.
Will man sofort in die Hand
nehmen. Will man sofort, die fühlen sich auch total schön weich an.
Und sich das ist, an den Kopf halten oder...
Ja, und man muss diese Pistolen halt im Spiel auf Gegner richten.
Mhm.
René war da ein bisschen skeptisch.
Gleichzeitig, genau.
Genau, gleichzeitig.
Also unabhängig vom Spiel bin ich immer dem Pistolen ausrichten auf Leute immer noch etwas skeptisch gegenüber.
Ich auch,
ja. Was dem Spiel an sich...
Du merkst nicht, es im Spiel
nicht mehr. Nicht schadet, also... Das Spiel ist jetzt, wie auch wie der von Repost schon immer erklärt hat, es ist kein gewalttätiges Spiel. Es stirbt nie einer.
Du kannst schon sterben.
Aber es hat halt dieses Mafia-Thema, aber im Comic-Look.
Genau.
Das ganze Ding ist im Comic-Look aufgezogen.
Und
also wir hatten viel Spaß damit.
Ja. Also man bedroht sich also immer mit den Waffen und muss halt
die Beute verteilen.
Genau.
Und es gibt halt einen Paten, der so ein bisschen Sachen noch verändern kann oder.
Genau, Startspieler quasi, hat noch ein Sonderrecht. Hat auch eine sehr schöne Gruppendynamik, also ein richtig schönes Partyspiel, wie wir es halt so, ich meine, Cash and Guns habe ich schon mal gesehen und auch schon mal angespielt. Und da kamen jetzt einige sinnvolle Erweiterungen dazu.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht mehr im Detail, aber so dieses Loot-System, also quasi die Beute, die dann aufgeteilt wird, hat sich irgendwie verbessert.
Es ist schön einfach, es ist wirklich...
Genau. Ja, und es ist halt nicht nur, dass Geld ausgeteilt wird, sondern es gibt halt, du kannst Edelsteine sammeln und der nachher die meisten Edelsteine hat.
Oder Kunstwerke sammeln, die dann auch wieder Boni geben.
Genau. Wir müssen auch erwähnen, dass man, wenn man eine Waffe auf jemanden richtet, muss man vorher aber auch entscheiden, ob man die Kammer quasi ladet oder ob man nur eine Platzpatrone rein
hat. Ob man nur blufft oder wirklich schießt.
Ein Bluff-Element und man weiß halt nie, wenn man eine Waffe ins Gesicht gedrückt kriegt, ob der Gegner jetzt blufft oder eine Kugel drin hat.
Man hat aber nur drei Schüsse.
Man hat nur drei Schüsse, das heißt, man muss da mit denen ein bisschen haushalten. Und
im eigentlichen Ablauf, es wird bis drei runtergezählt oder von drei runtergezählt und dann richtet jeder seine Waffe auf einen Mitspieler. Und dann wird quasi nochmal bis drei runtergezählt. Und dann dürfen auf denen die Waffe gerichtet wurde, entscheiden, haben sie, wie er so schön sagt, das Cojones, also haben sie die Eier in der Hose und bleiben stehen. oder ducken sie sich, dann sind sie aus der Runde raus.
Kriegen aber auch nichts vom Deal.
Nichts vom Deal, überleben aber womöglich.
Ja. Überleben womöglich oder kriegen,
oder
keine,
kriegen Wunde. Keine Wunde.
Ja, und wenn sie stehen bleiben und es war keine Kugel drin, bleiben sie halt auch in der Runde mit drin und dürfen sich dann was von der Beute nehmen.
Alle, die stehen geblieben sind, dürfen sich an der Beute
bewegen. Es sorgt schon ein bisschen für Adrenalin, wenn man so einen orangenen Pöppel von der
Knarre. Ja, weil dann fängt auch so das Denken an, okay, also er hat schon zweimal geschossen, das heißt, er hat nur noch eine Patrone. Aber verwendet er die jetzt für mich oder nicht? Und dann kommt noch der Boss und richtet auch noch die Kanone auf dich und dann denkst du, okay, macht er das jetzt, weil ich ihn attackiert habe letzte Runde? Oder macht er das, weil ich und Dings? Ja. Und dann geht's ja auch so um Mehrheiten. Also wer hat jetzt die meisten Diamanten? Wer hat die meisten Gemälde? Da muss man auch noch so
abwägen. Manu hat zum Beispiel in einer Runde irgendwie alles abgesahnt, ganz alleine.
Und genau, ich stand auf einmal alleine da, weil die anderen sich alle abgeballert haben und dann habe ich das komplette Loot eingesammelt und seitdem haben sie immer nur noch auf mich geschossen.
Deswegen ist dann so eine Dynamik entstanden, dass er halt irgendwie immer das meiste hat und deswegen hat er oft
genug. Und deswegen bin ich auch Letzter geworden, weil alle immer dachten, ich führe.
Ja. Und nach der ersten Runde war allen klar, was gemacht werden muss und dann ging's.
Genau, das ist so ein Spiel, wo du nach der ersten Runde weißt, wie du spielen musst und nicht als das gesamte Spiel gespielt hast.
Ja, das lebt halt auch einfach nur von der Gruppe.
Ja, und bis zu 8, wann hat man schon mal ein Spiel, was bis zu 8 geht?
Ja. Seven Wonders.
Geht mit 7.
Ja, gut. Auch mit Erweiterung bis 8.
Ja? Ja. Ja. Ah, okay. Aber selten genug, dass du eben auch nicht stundenlang erklären musst, du musst nicht viel aufbauen.
Ja.
Schönes Ding.
Ich hab's mir auch eingepackt. Ja. genau. René und ich hatten noch mit einem Herrn von Siemens Games über Pandemie, die Erweiterung.
Deren Pläne.
Auf Messers Schneide geredet. Ja. Er meinte, die Erweiterung wäre für ihn mittlerweile, muss die dabei sein.
Pflichtprogramm, ja.
Mhm. Pflichtprogramm, ich weiß jetzt nicht genau, was da alles drin war. Bioterrorist weiß ich noch.
Also neue Rollen, Verräter, Rollen, vor allem neue Rollen.
Verrätermechanismus.
Also es gibt da auch wieder verschiedene Module in der Erweiterung. Also das ist jetzt ja nicht, die Erweiterung ist jetzt hier nicht neu. Die gab es ja schon früher von Pegasus
auch. Ja, jetzt hat die Siemens noch.
Ja, Siemens bringt jetzt
passend zum Relaunch.
Genau.
So, ja, dann habe ich die ja schon in der alten Ausgabe.
Ja, die gab's.
Ich dachte irgendwie, der erwähnt es gar nicht, dass das ja schon mal. Ich dachte, das wäre die zweite Erweiterung.
Also Siemens hat ja Pandemie noch mal.
Das ist ja der neue Look jetzt.
Genau. Damit zum neuen Look dann halt einfach.
Na dann.
Genau. Gleicher Geschmack, neuer Look. Nee, wie war das?
Aber viel spannender waren ja auch so die Themen, die sie noch weiter vorantreiben. Also gerade mit Pandemie, da wollen sie jetzt ja mehr machen. Auch eine richtige Meisterschaft.
Genau, eine Weltmeisterschaft quasi.
Ja.
Oder habe ich das richtig verstanden?
Wo mehrere Teams von dem entsprechenden Land spielen.
Für das Land.
Für das Land und dann glaube ich auch mit so einer Video-Wall, wo dann so ein Counter ist da, in dem die Stadt ist oder das Land ist schon gefallen und so. Also da planen
sehr witzig,
was. Und das Finale ist dann nächstes Jahr, ne? Oder
genau, das Finale ist nächstes Jahr in Essen dann.
Cool.
Genau, dann hatten wir noch über Pandemie Contagion geredet kurz.
Genau, das ist das einzelne Spiel.
Das ist, da spielst du die Bakterien.
Mhm.
Du musst die Welt vernichten.
Okay. Diese Virus.
Also so wie Plague Inc.
Genau. Ja, genau so. So stelle ich mir vor. Ich glaube, das sind Karten. Plague Inc. Ja. Was war noch? Genau, wir hatten ihn noch mal kurz zu Pandemie Legacy ausgequetscht.
Was ist das jetzt schon wieder?
Sagt ihr Risiko Legacy?
Ja, genau.
Risiko Evolution.
Genau.
Evolution.
Wo man ja praktisch
das Spielfeld verändert.
Genau. Und wo man auf dem Spielfeld rumkritzelt.
Und das kommt für Pandemie
auch. Das kommt für
Pandemie.
Sehr schön.
Und genaueres weiß man jetzt noch gar nicht.
Ist alles noch in Entwicklung. Er hat aber gesagt, dass es weltweit gleichzeitig kommen soll.
Ja.
Also worldwide Release.
Und du spielst dann quasi
chronologisch
weiter. Du hast die Welt mal gerettet, aber dann hat sich
das verändert. Genau, wahrscheinlich.
Dann ist dann die Stadt Essen gefallen und gibt's dann gar nicht mehr am Spielfeld.
Ja, genau. Oder irgendwie kommt ein neues Virus dazu. Ja. Kannst du ja wahrscheinlich auch
oder genug, das Virus mutiert.
Oder mutiert oder so.
Kannst du ja wahrscheinlich auch genug Mechanismen
und da reinbauen. Und die Rollen leveln ab wahrscheinlich, je nachdem, wie erfolgreich sie waren.
Wahrscheinlich. Irgendwie sowas wird da kommen. Ich glaube, das bietet einiges an Potenzial.
Oh, ja. Und das könnte wirklich ein großer Wurf
werden. Das wird nochmal ein großer Wurf, wenn das rauskommt. Aber er hat noch nicht gesagt, wann. Vielleicht nächstes Jahr.
Ja, vielleicht.
Gut, ansonsten, was hat man noch? Hat man noch irgendwas? Nö.
Nicht jetzt.
Ich kann ja noch kurz sagen, ich hatte heute Morgen gleich um 10 irgendwie mein erstes Spiel auf nach Indien, bei Pegasus am Stand. Ist so ein sogenanntes Mikrogame, was halt Spiel so weit wie möglich runterbricht. Es geht halt irgendwie darum, mit irgendwelchen Holzklötzchen, die halt Schiffe darstellen, nach Indien zu segeln, also in so eine Kartenauslage hinein, die verdeckt ist. Und dann muss man mal Schiffe ausschicken. Das Problem ist, dass man nur eine begrenzte Anzahl von Holzklötzchen hat und diese Holzklötzchen zählen nicht nur als Schiffe, sondern auch als Geldanzeiger und als Siegpunktanzeiger. Das heißt, wenn du irgendwo Siegpunkte hast, hast du auf deinem Tableau noch keinen Siegpunkt liegen, keinen Siegpunktmarker, dann musst du eins deiner Schiffe nehmen und als Marker quasi hinlegen, damit du überhaupt Siegpunkte abtragen kannst. Oder wenn du irgendwann kein Geld mehr hast auf deinem Tableau, also wenn du null Geld hast, dann wird dein dein Geldanzeigerklötzchen auf das Lissab, also auf die, zu den Schiffen gelegt. Das heißt, du hast dann zwar mehr Schiffe, aber kannst erstmal kein Geld anzeigen. Mhm. Das heißt, du müsstest dann entweder ein neues Schiff bauen mit Geld, was du ja nicht hast, sondern sonst musst du, also diese Klötzchenmechanik ist total interessant und da freue ich mich schon sehr,
dass klingt mal, so ein bisschen wie so Spiele, wo Handkarten auch gleichzeitig Geld sind.
Ja, so ungefähr,
oder genau. Sowas, Schiffe, wo man auch nur überlegen muss, ist es mir das jetzt wert oder brauche ich das Geld?
Ja. Genau, genau, genau so. Und das spielt sich in einer, oh, 3/4 Stunde haben wir gespielt, glaube ich. Ist von, ich glaube, von dem Trainsmacher, so ein Japaner.
Ja, der saß doch gestern neben uns, oder? Im
Hotel. Hiyashi, ja, ja, Sayashi. Ich weiß es nicht. Genau, das habe ich noch gespielt und ansonsten bis jetzt nur rumgelaufen in Hain und ja. Atmosphäre.
Fließen lassen.
Genau. Ja. Gut. Ja, ich glaube, das war erstmal unser Eindruck.
Ja. Dann sehen wir die nächsten Tage weiter.
Morgen wollen wir wieder Podcast aufnehmen.
Genau.
Da ist der Manu leider stressig. Nicht da.
Nee. Dann kann ich ja noch kurz was zu Magic sagen.
Genau, du kannst ja mal was zu Magic. Wie, was? Magic gibt's doch schon länger.
Ja.
Magic für langweilig.
Wir sind da durch die Hallen gelaufen, Matthias und ich, und dann auf einmal so ein Plakat, Magic the Board Game. Beim Dingsstand, beim Hasbro stand. Wir so, stehen geblieben, wie, was, Board Game? Ja, das wurde irgendwie gestern angekündigt.
Vorgestern kam
das. Wurde das angekündigt, dass es kommen wird, und dann haben wir gesagt, gut, dann stellen wir uns jetzt mal hin und fragen, ob die schon irgendwas haben zum Spielen. Die hatten dann nur eine spielbare Demo, also so ein Prototyp. Dann habe ich mich irgendwie angestellt und dann durfte ich spielen. Also es war ein, ich konnte mir erst gar nicht vorstellen, was es sein sollte, basiert auf dem Planeswalker-Prinzip von Magic. Also es hat nichts mit den Trading Cards
zu tun. Ich habe mit der vierten Edition aufgehört. Mhm.
Also Planeswalker sind quasi die Magier, die Zauberer, die Kämpfer, die Kreaturen beschwören. Mhm. Du spielst so einen Planeswalker in grünen oder in blauen oder in roten, ja. Und wir haben 2-2 im Team gespielt. Und du musst dir das vorstellen, wie so dieses Heroescape, oder wie das heißt?
Ja.
Also so ein Miniaturspiel. Du hast halt deine Felder und läufst dann wie so ein Tabletop-Mischung, Brettspiel-Tabletop, läufst du mit deinen Figürchen, sammelst, also beschwörst dann Kreaturen, lässt die gegeneinander kämpfen und würfelst halt gegeneinander. Hast dann Würfel mit 3 Attacken und der andere würfelt 3 Schilder und dann machst du halt keinen Schaden. Und damit es halt noch ein bisschen mehr nach Magic ist, hast du so typische Magic-Karten auf der Hand, die aber keine Gebühren oder keine Mana-Kosten oder sowas haben. Das heißt, du kannst entweder halt Kreaturen vorher verzaubern, dann haben sie irgendwie +2 Angriffsstärke, oder du sprichst halt so Zaubersprüche, die irgendeinen Effekt haben aufs aktuelle Spiel. Also greif alle Einheiten um dich rum an, darfst doppelt angreifen, sowas. War eine ganz coole Art von Spiel, aber es ist halt pures Würfelglück. Es fühlte sich im Endeffekt an wie ein Risiko mit schönen Figürchen. Mhm. Und das kann ich halt einfach nicht leiden. Und schon gar nicht, wenn ich irgendwie ein Magic-Spiel erwarte. Ja, ja. Das ist ein Strategiespiel. Und Magic hat einfach kaum Glück außer Karten ziehen. Und das kannst du manipulieren. Ja, wenn du es drauf anlegst. Und du kannst das Glück runterstufen und reduzieren. Und dort war das einfach so, ich habe beim Verteidigen immer Schwerter gewürfelt und habe beim Angriff immer daneben geschlagen. Und ich hatte haushoch verloren, weil ich halt schlecht gewürfelt habe. Und das hat mich dann so ein bisschen frustriert.
Auf den Boden gebracht.
Ja. Also aber es wird ein Spiel für Sammler, die Magic lieben, die Figuren wollen, die schönen
Die Lizenz Skulptures ist halt einfach wollen. Groß. Ja, die Lizenz ist eigentlich riesig, nur eine Frage der Zeit, bis da mal irgendwie... Ja.
Was halt positiv ist, dass es halt nicht versucht, irgendwie Magic mit Sammelkarten und Tauschen und sowas nachzumachen, sondern wirklich ein eigenständiges Ding.
Eigenständig, ja?
Du kannst auch nicht Magic-Karten reinnehmen, ist komplett erstmal, du kaufst es und fertig und wirst dann wahrscheinlich Mission-Packs und Kreaturen kaufen können später mal. Aber du kannst es einfach so spielen und es ist für Fans, aber so als Spiel an sich war es mir irgendwie zu glücksabhängig.
Aber du hast noch ein gehyptes Spiel gespielt.
Was denn?
XCOM?
Ja, gehypt. Ist es gehypt?
Ja, ist ziemlich geil. Also ich weiß nicht, im amerikanischen Markt schon, aber ich weiß
Also
nicht.
War bis jetzt so mein Spiel der Messe. Weil ich halt großer XCOM-Fan bin, ist so eine klassische Strategieserie von Firaxis. Mhm. Und das liebe ich als Computerspiel schon, weil es quasi halt ein Brettspiel als Videospiel eigentlich ist, so gesehen, ja. Hat viele Aspekte, weil es halt rundenbasiert
ist. Aber was ist denn das Besondere an dem
Spiel? Und das Besondere jetzt an der Brettspielumsetzung von dem Videospiel ist, dass es nämlich ein iPad als Unterstützung hat und nicht einfach nur so ein bisschen Larifari für Stimmung, sondern es bringt so Aspekte rein, dass du einen Zeitcounter hast und dieses iPad denkt quasi, ist quasi der Spielleiter. Also du spielst gegen das Brett kooperativ. Jeder hat so eine verschiedene Rolle. Es gibt dann den Science Officer, der dann die Forschung vorantreibt, einer, der das Geld zusammenhängt, einer, der irgendwie Verteidigung, also die Truppen steuert. Und du musst dich halt untereinander absprechen. Wer macht was? Und das funktioniert ganz gut. Und das iPad tickert dann halt runter. Du hast nur noch 20 Sekunden Zeit, das Alien zu besiegen, ja. Und je nach Schwierigkeitsgrad kannst du dann halt einstellen, ob du pausieren darfst, ob du irgendwie das iPad kurz sagen darfst, stopp, wir müssen kurz überlegen. Und bei normal hast du zum Beispiel keine Pause mehr.
Ja. Ist dann schlecht, wenn dann einer aufs Klo muss, ne?
Ja, genau. Und das iPad fragt dich dann eben nach jeder Runde, was ist denn jetzt passiert? Welche Aliens haben überlebt? Wer ist wo eingedrungen in die Basis? Dann beantwortest du diese Sachen. Und daraufhin fängt er an zu überlegen und zu rechnen und schickt dir dann natürlich genau Truppen dahin, wo deine Schwachstelle ist. Also das Brett, was man ja so kennt, dass man gegen das Brett spielt, ist nicht so eine Standardmechanik, alle rücken eins vor, sondern denkt quasi mit, wie gut es jetzt ist, weiß ich ja nicht.
Reagiert wirklich auf dich
aber oder
auf
die Ergebnisse. Genau, die haben gesagt, das ist jetzt momentan ist es noch zu schwer, also die KI ist momentan noch zu gut, dass du eigentlich
nur, ich glaube, nur verlierst. Eine gute KI zu programmieren ist ganz schwierig.
Genau, war ein Prototyp, sah fantastisch aus, also nimmt auch diese schöne Atmosphäre von dem XCOM auf und hat eigentlich
von dem,
sehr viele
von
Aspekte.
Dem letzten X-Com.
Von dem letzten
X-Com. Von dem
Remake, ja, genau. Doch, da freue ich mich sehr drauf. Also da bin ich richtig gehypt, wenn man das so sagen
kann. Du freust dich drauf.
Ich freue mich drauf. 120% Preview-Wert.
Genau, das war so, glaube ich, auch schon so.
Genau, weit. Das sollte erstmal gewesen sein.
Reicht ja auch schon, glaube ich.
Ist doch schon
eine halbe Stunde reicht.
Gute 10 Minuten.
Wie immer bei uns.
Ja. Ja, genau. Gut, wir danken dir, Manu.
Ja, gerne. Ich danke euch.
Genau.
Und dann machen wir morgen weiter.
Wir machen hoffentlich morgen weiter.
Und wir schleppen uns erstmal einen Wolf jetzt.
Genau. Tschüss.
Tschüss.